In Christus ist mein ganzer Halt. Es ist wunderbar, das zu singen. Es ist aber noch herrlicher, das zu glauben und das als sein Motto zu haben. Als ich an diesem Donnerstag um 11.39 Uhr den Anruf meiner Tochter entgegennahm, wusste ich sofort von der ersten Sekunde an, dass etwas Schlimmes passiert ist. Und diese zwei Worte, Tobi, tot, und dann die schmerzaufgelöste Stimme meiner Tochter, die trafen mich wie der Blitz. Es tut so weh, einen lieben Menschen, der in der Blüte seines Lebens steht, so plötzlich zu verlieren. Die Gemeinschaften der letzten Tage waren von Schmerz, Trauer, Fragen, Betroffenheit und auch Wut begleitet und doch von Hoffnung bestimmt. Immer wieder gewann der Trost in Christus Überhand. Und weil er uns durch sein Wort eine wunderbare Verheißung vorhält, die lautet: Ich bin die Auferstehung, das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. So ist es kein Zufall, davon bin ich mir überzeugt, dass gerade heute der Text aus Johannes 11, 17 bis 44 ansteht, in dem uns eine ähnliche Situation vor Augen geführt ist. Und ich war besonders bewegt, als mir auffiel, dass Georg diesen Text auch bei der Beerdigung von Josef predigte. Es ist ein Abschnitt, in dem wir uns in unseren Emotionen wiederfinden. Es ist aber auch ein Abschnitt, in dem wir sehen können, in welch herrlicher Weise Jesus über den Tod triumphiert und wie der Sieg uns Hoffnung und Glauben schenkt. Johannes 11 wird uns eine Familie vorgestellt, die eine tiefe, freundschaftliche Beziehung zu Jesus hatte. Sie bestand aus Martha, Maria und ihrem Bruder Lazarus. Auffällig ist auch, dass sowohl in Vers 3 in diesem Kapitel als auch im Vers 5 hervorgehoben wird, dass Jesus sie sehr lieb hatte. Und als Martha Jesus ausrichten lässt, dass ihr Bruder krank ist, macht er sich aber nicht sofort auf den Weg, um ihn zu heilen, wie es einfach sonst von Jesus üblich war, wie wir sonst von Jesus kennen. Erst nach 2 Tagen macht er sich auf den Weg und teilt seinen Jüngern dabei mit, dass Lazarus gestorben ist. Oder wörtlich, wie er es ausspricht, Lazarus ist eingeschlafen. Und er erklärt dann auch seinen Verzug mit den Worten: Euretwegen bin ich froh, dass ich nicht dort war, weil ihr auf diese Weise an mich glauben werdet. Doch jetzt wollen wir zu ihm gehen. Vers 15. Verstehen können die Jünger dieses Verhalten Jesu noch nicht. Und ich glaube, uns wäre es ähnlich ergangen, oder? Ich habe meine Predigt überschrieben mit: In Jesus triumphiert das Leben über den Tod. Wir werden uns mit 3 Punkten beschäftigen. Der erste lautet: Jesus ist die Auferstehung, das Leben. Glaubst du das? Und der zweite Punkt: Jesus weint. Der letzte, dritte Punkt: Jesus ist Sieger über Tod und Teufel. Zum ersten Punkt: Jesus ist die Auferstehung und das Leben. Glaubst du das? Lesen wir uns die Verse 17 bis 26 in Johannes 11. Als Jesus nach Bethanien kam, erfuhr er, dass Lazarus schon vor vier Tagen begraben worden war. Bethanien war nur etwa 3 Kilometer von Jerusalem entfernt und viele Juden aus der Stadt waren zu Martha und Maria gekommen, um sie in ihrem Leid zu trösten. Als Martha hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, ging er ihm entgegen, Maria aber blieb zu Hause. Herr, sagte Martha zu Jesus, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbittest, wird er dir geben. Dein Bruder wird auferstehen, gab Jesus ihr zur Antwort. Ich weiß, dass er auferstehen wird, erwiderte Martha. Das wird an jenem letzten Tag geschehen bei der Auferstehung der Toten. Da sagte Jesus zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Als Jesus in Bethanien ankam, war Lazarus schon 4 Tage im Grab. Und diese Erwähnung hier ist nicht von ungefähr, denn der rabbinische Glaube zu der damaligen Zeit, der bezeugte, dass die Seele des Verstorbenen in den ersten 3 Tagen über den Körper des Verstorbenen schwebt, in der Absicht, wieder in ihn einzutreten. Aber sobald die Verwesung einsetzt und der Körper sich verändert, dann verlässt die Seele ihn endgültig und es besteht keine Hoffnung mehr, dass dieser Mensch wieder zum Leben zurückkehrt. Es war innerhalb der 3 Tage, wo man dieses glaubte, und Lazarus war hier 4 Tage tot. Von daher war für allen klar, wir werden ihn hier auf dieser Erde nie wieder sehen. Es blieb also nur noch das gemeinsame Trauern. Und dass der Hinweis jetzt kommt, dass viele Juden aus diesem 3 Kilometer entfernten Jerusalem quasi aus der Stadt in dieses Dorf kamen, um die Schwestern zu trösten, spricht von diesem guten Ruf, den diese Familie hatte. Und wir lesen auch mehrmals in der Schrift, dass eben sie ein Gastmahl veranstalteten, also gastfreundlich war, Menschen aufnahmen, und sie waren auch bekannt in der Stadt, und viele Juden kamen, um ihnen das Beileid auszusprechen, um sie zu trösten, um mit ihnen zusammen zu weinen. Ja, und es drängt sich dann die Frage auf, ja, die man auch oft hört, warum sind es immer diese liebenswerten Menschen, die aus diesem Leben gerissen werden? Als Martha erfährt, dass Jesus nicht mehr weit ist, geht sie ihm entgegen. Sie sucht die vertraute Gemeinschaft mit ihrem Herrn, den sie liebt, der sie liebt, den sie kennt, dem sie vertraut. Und auch wenn sie nicht verstehen kann, dass Jesus zugelassen hat, dass ihr Bruder stirbt, sucht sie ihn auf. Sie ist sich sicher, dass wenn Jesus vor Ort gewesen wäre, Lazarus noch am Leben wäre. Sie sagt, Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Zum einen zeugt dies von einem unerschütterlichen Glauben, den Martha hier bezeugt. Ein Glauben an die Macht Jesu, der auch durch den Folgesatz nochmal unterstrichen wird, wo sie sagt, auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbittest, wird er dir geben. Zum anderen ist sie tief betrübt, dass Jesus nicht zur rechten Zeit vor Ort war. Und deshalb, so interpretiert sie es, musste ihr Bruder sterben. Dass Maria dann danach zu Jesus gerufen wird, die gleiche Betrübnis äußert, auch ebenfalls, Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben, bezeugt unser Unvermögen, das Unvermögen von uns Menschen, die Wege Gottes zu ergründen. Wir sagen uns, Es wäre anders ausgegangen, wenn der Verstorbene oder wir uns anders verhalten hätten, wenn die zeitlichen Abläufe anders gewesen wären. Wir sind versucht, uns oder anderen Schuldzuweisungen zu machen. Das ist so typisch für uns Menschen in dieser Situation. Jesus macht Martha hier an dieser Stelle keinen Vorwurf. Er rechtfertigt auch nicht sein spätes Kommen, sondern er konfrontiert sie mit der wichtigsten Grundlage unserer Hoffnung. Die wichtigste Grundlage unserer Hoffnung ist, dein Bruder wird auferstehen. Und hier ist auffällig, dass Jesus sagt, dein Bruder wird auferstehen und nicht, wie er es vorher zu den Jüngern gesagt hat, er schläft und ich werde ihn aufwecken. Dass Jesus hier sagt, er wird auferstehen, deutet auf etwas Größeres hin. Und Martha reagiert auch nicht überrascht. Sie kannte die Lehre über die Auferstehung der Toten an dem letzten Tag. Und auch Jesus spricht ja in Kapitel 5 und 6 von dieser Auferstehung. Und Martha glaubt auch, dass ihr Bruder auferstehen wird. Nur ist dieser Glaube an die Auferstehung noch recht abstrakt oder, ja, sie glaubt das, was ein frommer Jude glaubt. Und ich habe einfach nachgedacht und habe gesagt, ja, ich glaube so wie ich erzogen worden bin in einer christlichen Familie, das war auch irgendwie jetzt nicht etwas Besonderes, wenn man mir gesagt hätte, ja, du wirst einmal, wenn Jesus wiederkommt, auferweckt werden. Ja, ich kenne das, das habe ich gehört, ich glaube das auch. Obwohl die Tatsache doch etwas ganz Gewaltiges ist. Und daher bezeugte Jesus damals Martha und uns heute, Martha, sagt Jesus, ich bin die Auferstehung. Ich bin die Auferstehung, das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Glaubst du, dass ich die Auferstehung bin? Und ohne Jesus, und das ist das, was uns das Wort hier klar vor Augen führen möchte, ohne Jesus gäbe es keine Auferstehung der Toten zum ewigen Leben. Wir haben schon aus dem ersten Korintherbrief gehört. Ich möchte noch einmal die Verse 20 bis 22 wiederholen. Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat. Und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Der Tod kam durch einen Menschen in die Welt. Entsprechend kommt es nun auch durch einen Menschen zur Auferstehung der Toten. Genauso wie wir alle sterben müssen, weil wir von Adam abstammen, werden wir alle lebendig gemacht, weil wir zu Christus gehören. Welch wunderbaren, klaren Worte. Und ohne das Erlösungswerk Jesu am Kreuz gäbe es auch keine Aussicht auf ein ewiges Leben für uns in Sünde gefallenen Menschen. Aber da Jesus auf diese Erde gekommen ist, um für uns zu sterben, dürfen wir in ihm schon jetzt das ewige Leben haben. Und dieses ewige Leben, und das ist das Herrliche, bleibt auch erhalten, wenn unsere sterbliche Hülle der Erde übergeben wird. Die Seele ist dann beim Herrn, bis wir einst bei seiner Wiederkunft den gleichen unverweslichen Leib erhalten, den Jesus seit seiner Auferstehung hat. Und so steht die Frage Jesu an Martha auch heute im Raum. Glaubst du das? Und wenn du das glauben darfst, das ewige Leben und die Auferstehung allein in dem Werk und in der Person Jesus zu finden ist. Dann darfst du mit diesem Glaubensbekenntnis der Martha einstimmen. Und ich finde es so herrlich, das zu lesen, was die Martha hier bezeugt. Nachdem Jesus ihr die Frage persönlich stellt, Martha, glaubst du das? Sie sagt, ja, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Das war das Schönste, was Jesus gehört hat, weil dazu ist er in die Welt gekommen. Dazu hat er diese ganzen Wunder getan, dass sein Geschöpf, das nach seinem Ebenbild geschaffen ist, das für die Gemeinschaft mit ihm bestimmt ist, dieses Bekenntnis aussprechen kann. Ich glaube, dass du mein Retter bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll, um den Tod zu überwinden und Leben zu geben. Ich komme zum zweiten Punkt. Jesus weint. Wir lesen die Verse 28 bis 38. Danach ging sie weg, also Martha, um ihre Schwester Maria zu holen. Der Meister ist da und lässt dich rufen, sagt sie leise zu ihr. Als Maria das hörte, stand sie schnell auf, um zu Jesus zu gehen. Jesus war noch nicht ins Dorf hineingegangen, sondern war immer noch dort, wo Martha ihn getroffen hatte. Die Juden, die bei Maria im Haus waren, um sie zu trösten, sahen, wie sie plötzlich aufsprang und hinauseilte. Und sie dachten, sie wolle zum Grab gehen, um dort zu weinen, und folgten ihr. So wie Maria an den Dorfeingang kam und Jesus erblickte, warf sie sich ihm zu Füßen und rief, Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Beim Anblick der weinenden Frau und der Juden, die sie begleiteten und mit ihr weinten, erfüllten ihn Zorn und Schmerz. Bis ins Innerste erschüttert, fragte er, wo habt ihr ihn begraben? Die Leute antworteten, Herr, komm mit, wir zeigen es dir. Jesu Augen füllten sich mit Tränen. Seht, wie lieb hat er ihn gehabt, sagten die Juden. Und einige von ihnen meinten, er hat doch den Mann, der blind war, geheilt. Hätte er da nicht auch machen können, dass Lazarus nicht stirbt? Während Jesus nun zum Grab ging, erfüllten ihn von neuem Zorn und Schmerz bis dahin. Jesus lässt Maria holen, die ja bei den Trauergästen geblieben war. Und als diese jedoch zu Jesus eilen möchte, und man kann daraus lesen, dass Jesus in gleicher Weise wie mit Martha mit ihr noch ein so persönliches Gespräch suchte, wird sie aber von dieser ganzen Trauergemeinschaft begleitet, die sie nicht allein lassen wollen und die in der Meinung sind, sie geht jetzt zum Grab und möchte dort trauern, und sie wird quasi mit diesen ganzen Frauen zusammen, geht sie dann zu Jesus, und Jesus sieht die weinende Maria, die er auch so sehr liebte und wo auch an so eine tiefe Verbundenheit da war. Denken wir an die Situation, wo er in Bethanien war und Maria zu seinen Füßen saß, alles um sich herum vergaß, alle ihren Pflichten vergaß, weil sie so lauschte auf diese Worte des Lebens. Und sie fällt vor ihm nieder, voller Schmerz, voller Trauer. Und ja, sie kann es nicht fassen, dass er nicht da gewesen ist zu der Zeit, wo sie ihn gebraucht hätten. Und wo Jesus das so sieht, steht geschrieben, wird er ja erfüllt mit Schmerz und Zorn. Hier gibt es ganz verschiedene Übersetzungen, und viele Übersetzungen versuchen es ein bisschen abzuschwächen, eben mit Schmerz, ja, mit Zorn, irgendwie scheint das nicht zu passen, oder? Mit Schmerz und Zorn. Und doch ist es eine korrekte Übersetzung, dass Jesus hier diesen Schmerz, einen tiefen, aufrichtigen Schmerz empfand, gepaart mit Zorn oder Erschütterung. Jesus, der ganz Gott, aber auch ganz Mensch ist, wird hier emotional ergriffen. Er leidet mit und trauert. Er sieht den Schmerz, den Tod, der Tod anrichtet. Er sieht den Schmerz, den der Tod anrichtet. Er ist bis ins Innerste erschüttert und seine Augen füllen sich mit Tränen. Und hier, was hier eigentlich hier im Urtext stehen, dass seine Augen voller Tränen waren, wie einer, der eine große Klage anstimmt. Wohl an keiner anderen Stelle in den Evangelien erfahren wir so eindrücklich die Teilnahme und Emotion Jesu an dem Leid, an der Trauer von uns Menschen. Aber wie lassen sich seine Emotionen erklären? Wenn er doch schon wusste, dass er Lazarus auferwecken würde? Diese Frage drängt sich auf, oder? Er hat es ja seinen Jüngern schon gesagt, bevor sie nach Bethanien gingen: Ich werde ihn dort aufwecken. Vers 11. Und hier wäre es fatal anzunehmen, dass Jesus hier ein Schauspiel macht, dass er hier so tut, als ob. Seine Gefühle, seine Emotionen, sie waren echt. Bleibt also die Frage, was bewegte ihn so, dass er so weinte, dass er voller Schmerz, aber auch voller Zorn war? Wie gesagt, es ist fatal anzunehmen, dass Jesus hier schauspielert, ist aber auch fatal anzunehmen, dass er zornig auf die trauernde Versammlung wäre hier. Nach dem Motto: Ach, seid ihr doch ungläubig. Nein. Auch wenn einige sogenannte Klagefrauen dabei waren, es war dort die Sitte, dass auch der Ärmste mindestens 2 Flötenspieler und eine Klagefrau bestellte. Das war quasi ein Beruf, den man dann ausübte. Und da kann man sich natürlich vorstellen, dass solche Klagefrauen jetzt nicht unbedingt echte Emotionen haben, weil sie keine Beziehung zu dieser Person haben. Aber das wäre zu wenig, dass Jesus dieser Anblick von vielleicht einigen Leuten, die es nicht aufrichtig meinten, zum Zorn führte. Es muss ein schwerwiegenderer Grund sein. Und diese Paarung mit Schmerz und Zorn, die finden wir noch an anderen Stellen in der Schrift, zum Beispiel in Matthäus 23 und in Lukas 19. Da geht es um die Situation, wo Jesus, nachdem Jesus in Jerusalem eingezogen ist und er sieht Jerusalem, die Stadt, und er weint über Jerusalem, voller Schmerz. Er sagte: Wie oft habe ich dich versammeln wollen, wie die Küken ihre Hennlein unter seinen Flügeln versammeln, du hast nicht gewollt. Ein tiefer Schmerz, eine Trauer. Und in Matthäus, gerade da kurz davor, spricht er über die ganzen Wehklagen gegen die Pharisäer aus. In Lukas lesen wir, dass er danach, nachdem er geweint hat, in den Tempel geht und die ganzen Verkäufer dort hinaustreibt. Und er war dabei zornig, davon können wir ausgehen. Wenn wir die ganzen Ereignisse zusammennehmen, so erkennen wir, dass Jesus nicht hier zornig auf irgendjemand ist, sondern dass er zornig ist über die Sünde, die Krankheit, Tod und Verwüstung anrichtet. Er ist zornig über die Sünde, die Krankheit, Tod, Elend und Verwüstung anrichtet. Es ist die Sünde, die den Menschen blind macht für die guten Absichten Gottes, ihn unfähig macht zu glauben. Wir sehen auch hier in diesem Ereignis, dass der Unglaube immer wieder durchschlägt. Was ist der Grund, dass wir immer wieder so ungläubig vor unserem Herrn stehen? Immer dann, wenn uns Unglaube überfällt, dürfen wir wissen, die Sünde ist der Grund. Zugleich hat Jesus aber eine tiefe Liebe zu seinem Geschöpf. Er leidet, wenn er sieht, wie der Tod sein Tribut fordert und die Folgen des Sündenfalls schwer auf die gefallenen Menschen lastet. Er leidet mit. Doch als erlöste Kinder Gottes leben wir noch heute in dieser gefallenen Welt. Und trotz der Hoffnung, die wir in Jesus haben, werden wir von Krankheit, Tod, Trauer und Schmerz nicht verschont. Und doch dürfen wir wissen, dass wir damit nicht allein sind. Unser guter Hirte versteht uns. Er leidet mit uns. Er trägt den Schmerz mit und tröstet uns durch seine Zusagen. Wenn dich Wut über die ganze Ungerechtigkeit, über Krankheit, Tod und Unglaube packt, dann wisse, auch dann bist du nicht allein. Jesus hat dies alles an seinem Leib erfahren und getragen. Deshalb brauchen wir auch nicht davor zurückschrecken, wenn in uns, ja, wenn es sich in uns aufbäumt und ich habe da manchmal den einen, den anderen auch vor Augen, der dann sagt, Herr, ich verstehe dich nicht. Und wenn wir in die Psalmen schauen, dann finden wir oft, dass es David genauso geht. Und er schreckt nicht davor zurück, weil er dieses tiefe Vertrauen zu seinem Herrn hat und er weiß, er versteht mich. Er weiß, wie ich mich fühle. Und er versteht mich nicht nur und guckt teilnahmslos zu, sondern er ist bei mir und schenkt mir seinen Trost. Und das Wunderbare ist, es kommt der Tag, und das ist sicher, so sicher wie der Tod. Es kommt der Tag, wo aller Schmerz, Krankheit, Tod, Ungerechtigkeit und alle Folgen der Sünde beseitigt sein werden. Ich komme zum letzten Punkt. Jesus ist Sieger über Tod und Teufel. Verse 39 bis 44. Als Jesus jetzt hier vor diesem Höhlengrab steht, befiehlt er, wälz den Stein weg, befahl Jesus. Herr, wandte Maria und die Schwester des Verstorbenen ein. Er ist doch schon 4 Tage tot. Der Leichnam riecht schon. Aber Jesus sagte zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Man nahm nun den Stein vom Eingang weg. Jesus richtete den Blick zum Himmel und sagte, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst. Aber wegen all der Menschen, die hier stehen, spreche ich es aus. Ich möchte, dass sie glauben, dass du mich gesandt hast. Danach rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Der Tote trat heraus, Füße und Hände mit Grabbinden umwickelt und das Gesicht mit einem Tuch verhüllt. Befreit ihn von den Tüchern und lasst ihn gehen, befahl Jesus den Umstehenden. Nun kommen wir zu dem Höhepunkt des Wunderwirkens Jesu. Wie Peter in der letzten Predigt schon ankündigte, ist diese Stelle ein Höhepunkt in dem Wirken Jesu. Und er steht jetzt hier vor dem verschlossenen Grab, in dem Lazarus schon, wie gesagt, 4 Tage gelegen hat. Und Jesus befiehlt nun, dass der Stein weggewälzt wird. Keiner von den Dabeistehenden glaubt an zu diesem Zeitpunkt, dass Jesus Lazarus auferwecken wird. Möglicherweise hat Martha jetzt gedacht, er möchte ihn vielleicht noch ein letztes Mal sehen und sie sagt, Herr, lieber nicht, er riecht schon, er ist schon dabei zu verwesen. Und dann erinnert Jesus Martha liebevoll, ich kann es hier nicht als Vorwurf lesen, liebevoll daran, Martha, erinnerst du dich nicht? Ich habe dir doch gesagt, wenn du glaubst, du wirst die Herrlichkeit Gottes sehen. Ich meine, das, was wir hier bei Martha sehen, weiß nicht, wie es euch geht, aber das entdecke ich bei mir immer wieder. Ich sage, ja, das glaube ich. Und ich glaube es auch wirklich. Und da kommt man wieder in Situationen, wo man sich sagt, boah, ganz ehrlich, ich kann mir das nicht vorstellen. Wo dieser Unglaube, wie ich schon sagte, wieder durchschlägt. Und Jesus hätte sich ja sagen können, wisst ihr was, wenn ihr alle nicht glaubt, dann lasse ich's. Und hier können wir sehen, dass Jesus sein Wirken nicht von unserem Glauben abhängig macht. Wie das doch leider immer häufig so gedacht wird. Ja, Jesus kann viel tun, aber wenn du nicht glaubst, dann nicht. Wir sehen hier, nein, es stimmt nicht. Jesus hatte schon vorher diesen Plan gehabt, Lazarus aufzuerwecken mit dem Ziel, dass sie glauben. Und obwohl hier jetzt kein Glaube erkennbar ist, bleibt er bei seinem Entschluss. Und er betont es ja auch in seinem Gebet. Und das Wunderbare in seinem Gebet ist hier, dass er wiederum ein vollstes Vertrauen zu seinem Vater hat. Er sagt, Vater, ich weiß, du hast mich schon erhört. Aber ich sage es hier noch einmal laut, damit diejenigen, die um mich stehen und die ich lieb habe, es auch fassen können und glauben können, dass du die Macht hast über Tod und Leben und dass du diese Macht mir gegeben hast. Mit meinen Worten jetzt gesagt. Und dann kommt dieser Befehl, Lazarus, komm heraus. Und im selben Augenblick muss der Tod Lazarus herausgeben. Und vermummt und gebunden erscheint er am Eingang des Grabes. Und an dieser Stelle wäre vielleicht nochmal angebracht, kurz darauf einzugehen, was das hier mit den Grabbinden auf sich hatte. Und zwar wurde der Tote zunächst mit einem großen Tuch, er wurde auf das Tuch gelegt, es wurde nochmal über ihn geschlagen. Dann wurde er an den Knöcheln am Fuß quasi gefesselt, also mit Leinen so zusammengebunden. Und das Schweißtuch, das wir auch bei Jesus finden, sowohl wie die anderen Gegenstände, die auch hier erwähnt werden, das man sonst immer so um den Hals getragen hat, zu Lebzeiten wurde dann einfach um den Kopf gewickelt. Kann man sich vielleicht vorstellen, dass es für Lazarus in diesem Moment nicht ganz einfach war, so mit zusammengebundenen Füßen und mit verbundenem Haupt. Er ist dort quasi so rausgestolpert, rausgetrippelt. Aber plötzlich stand er am Eingang der Höhle, lebendig. Und was muss das für ein Freudenschrei bei Martha und Maria gewesen sein? Aber dieser vermummte und gebundene Lazarus musste erst noch von seinen Grabbinden befreit werden. Und dieses Detail ist hier nicht von ungefähr. Diese Tatsache ist nämlich ein klarer Hinweis darauf, dass diese Auferstehung, die sie hier miterlebten, nicht die endgültige Auferstehung war, die Jesus hier andeutete oder über die Jesus sprach mit Martha. Natürlich war diese mit inbegriffen, aber hier bei diesem Wunder geht es nicht um die endgültige Auferstehung, weil nämlich Lazarus wieder in seinem alten Leib zurückkam. Und die Details hier zeigen uns eben auch deutlich, dass diese Auferstehung nicht diese Majestät, diese Kraft hatte, wie wir das bei Jesus später finden. Und wenn wir dieses Bild uns jetzt vor Augen führen, diesen ganzen Werdegang, wie Jesus Lazarus auferweckt, werden uns hier drei Wahrheiten gelehrt. Wir finden drei Parallelen. Die erste Wahrheit ist, dass Jesus hier jetzt bewies, dass sein Vater ihm die Macht gegeben hat über Tod und Leben. Jesus hat davon vorher schon immer wieder gesprochen. Aber hier durften jetzt alle miterleben, dass jemand, der schon 4 Tage im Grab war, bei dem Ruf Jesu wieder in einen intakten Körper vor den Menschen steht. Der Tod hatte hier keine Macht über Lazarus, als Jesus ihn rief. Und das Zweite, das ist die gleiche Kraft, dass diese gleiche Kraft ihn auch einst, also Jesus, aus den Toten auferwecken wird. Jedoch ohne die Grabbinden und ohne menschliche Hilfe in einem neuen Leib. So in gewisser Weise wird hier schon den Menschen, die es beobachten, eine Vorschattung gegeben für das, was mit Jesus noch passieren sollte. Aber es war nicht in dieser vollkommenen, nicht in dieser herrlichen Weise. Denn sowohl der Stein musste von diesen Menschen zur Seite gerollt werden. Wir wissen, bei Jesus, da war es der Engel, der den Stein wegwälzte. Und Lazarus musste von den Grabbinden wiederum von Menschen befreit werden. Sie mussten ihm dort wieder frei machen. Und von Jesus lesen wir, diese Grabbinden, dieses Schweißtuch, das Schweißtuch, das lag dort, wo er gelegen hatte. Er brauchte keine menschliche Hilfe bei seiner Auferstehung. Es war diese vollkommene Auferstehung bei Jesus. Und die dritte Wahrheit, die wir hier daraus lernen können, ist, dass die Auferweckung des Lazarus uns bildlich vor Augen führt, in welcher Weise ein geistlich toter Mensch zum Leben erweckt wird. Wir sehen einfach diese Parallelen in einigen klaren Punkten. Zum einen sind wir, die wir geistlich tot sind, dem Tod völlig ausgeliefert. Wir haben Verwesungsgeruch an uns. Und dann ruft der Hirte seine Schafe mit Namen. So wie er gerufen hat, Lazarus, komm heraus, so ruft er einen jeden der Erwählten mit Namen zu sich heraus. Und nachdem er sie herausgerufen hat, führt er sie aus diesem Gefängnis, aus diesem Grab heraus und er befreit sie von ihren Gebundenheiten und bringt sie dann nach Hause. Und diese Wahrheit haben wir einfach so wunderbar zusammengefasst in Epheser 2 und auch wenn wir schon letzte Woche uns einige Verse aus diesem Kapitel vorgehalten haben, wollen wir es auch jetzt noch einmal zum Abschluss tun, denn darin finden wir einen wunderbaren Trost und diese Wahrheit führt uns in die Anbetung für unseren wunderbaren Herrn. Epheser 2, 1 bis 9. Auch euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot, tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden, die euer früheres Leben bestimmten. Ihr hattet euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet und wart dem gefolgt, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht. Jenem Geist, der bis heute in denen am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Wir alle haben früher so gelebt. Wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiten und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. So wie wir unserem Wesen nach waren, hatten wir, genau wie alle anderen, nichts verdient als Gottes Zorn. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot. Aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist, seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Noch einmal, durch die Gnade seid ihr errettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Welche herrliche Zusammenfassung über dieses Ereignis. Und wie wunderbar ist es, wenn wir heute noch einmal durch sein Wort klar vor Augen geführt bekommen haben, Jesus ist der Sieger über Tod, Hölle und Teufel. Und auch wenn wir hier noch eine Zeit lang diesen Schmerz immer wieder erleben müssen, triumphiert die Hoffnung und die Freude an ihm und über ihn, weil wir wissen dürfen, dass wir eins mit Jesus vereint sein werden und alle unsere Lieben, die uns zuvor gegangen sind, dort wieder treffen werden und dann zusammen mit ihm das Abendmahl feiern. In dieser herrlichen, wunderbaren Gemeinschaft. Ich genieße es jedes Mal, wenn wir so zusammen das Abendmahl feiern. Aber wenn man sich überlegt, dort mit allen Heiligen zusammen, ohne dieses ganze Negative, was uns immer wieder belastet, zusammen diese Freude zu teilen und zu genießen, zu feiern, ja, das ist unaussprechlich herrlich. Ich habe dafür nicht die richtigen Worte, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und lasst uns den Herrn auch nochmal wirklich danken, dass er so gut zu uns ist und dass wir wissen dürfen, auch in unseren Schwachheiten, in unserem Schmerz sind wir nicht allein. Amen.